Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster neben mir, wie immer, die Brenda, hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter uns ist unser heutiger Gast, und zwar ist das heute wieder der Sepp. Hallo.
Es freut mich, wieder bei euch zu sein, bei Milch und Zucker.
Es freut uns auch wahnsinnig, dass du bei uns bist. Du bist der meist zu uns zu Gast gekommene Gast.
Wirklich?
Kann man sicher schöner ausdrucken, aber ja.
Weiß nicht, aber habe ich das nicht mit meinem Buddy gleich? War der Nico Alm nicht gleich oft wie ich?
Na, ich glaube, du hast ihn jetzt überholt.
Endlich war wer mal mehr wie der Nico. Irgendwo.
Ich stelle dich trotzdem mal kurz vor, falls jemand die vergangenen Folgen noch nicht gehört hat. Zuletzt warst du bei uns im März 2022, da ist es gegangen um One Hotel, One Europe. Davor im Oktober 2021 eben gemeinsam mit Nico und Nico Alm. Und im November 2021 warst du dann alleine bei uns zu Gast. Und dann noch einmal quasi als Überraschungsgeschenk in unserer Weihnachtsfolge mit dem Paul Iwitsch warst du auch dazu geschaltet. Das war im Dezember 2021. Aber nochmal kurz zur Zusammenfassung über dich, damit die Menschen wissen, warum wir noch einmal mit dir reden wollen. Du bist Koch, Unternehmer, Kunstliebhaber, Social-Media-Phänomen und Politiker. Das erste Mal eingezogen in den Nationalrat bist du 2014. Seit Anfang 2024 bist du nach einer kurzen Pause wieder zurück im Nationalrat als Nationalratsabgeordneter der NEOS. Mit Sepp, was machst du? Findet man dich mittlerweile auf sämtlichen For You-Pages auf Social Media und seit diesem Jahr auch auf den Bücherregalen, nachdem du dein Kochbuch herausgebracht hast. Und du machst aber nicht nur, du denkst auch. Und deswegen sind wir sehr froh, dass du wieder bei uns bist. Und worum es genau gehen wird oder worüber wir heute mit dir sprechen wollen, das erklärt jetzt die Brenda.
Ja, bevor ich das erkläre, wollte ich eigentlich noch mal eine Geschichte kurz erzählen. Nämlich, dass du eigentlich sehr viel mit mich und mit der Gründung von Mit Milch und Zucker zu tun hast. Weil wir sind eines Februars, war es glaube ich, morgens nach Salzburg gefahren, um dich im Wahlkampf zu unterstützen. Und auf der Heimfahrt ist dann Mit Milch und Zucker entstanden. Deswegen bist du ein bisschen nicht nur Stammgast, sondern auch Mitbegründer hier.
Das ist jetzt ein Geheimnis, das selbst ich nicht wusste. Und ich habe gerne Geheimnisse.
Ja, aber wir verraten ja fast alles. Aber ich sage jetzt mal das Thema, das wir uns heute für dich überlegt haben. Und zwar, wie und wo kann man in Österreich etwas verändern? Gastronomie, Kunst, Social Media, Politik, was bringt die Gesellschaft zusammen? Wie wir in der Vorstellung gehört haben, ist die Liste an Dingen, die du tust und Bereiche, in denen du dich engagierst, sehr lange. Tourismus, Gastronomie, Kunst, Social Media und Politik, alles hängt aber irgendwie zusammen. Du sagst von dir selbst, dass du dich gerne an Stammtische setzt, um mit Menschen zu reden und um zu versuchen, einander zu verstehen und dass du auch der Schutzpatron der Wirtshäuser bist. Wir wollen uns heute mit dir an unseren Stammtisch setzen und mit dir über das Gastgebersein sprechen. Ob man die Gesellschaft im Wirtshaus oder mit progressiver Kunst zusammenbringt, ob Social Media oder das Parlament der neue Stammtisch ist, wofür du brennst, was du verändern willst und wie wir die Wirtshäuser als Institution retten können. Also ganz wenig haben wir vor heute, aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go, die ganz neu sind und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer mal besuchen?
Patagonien.
Was ist der beste Geruch?
Es gibt so viele Gerüche. Auf was ist jetzt, was sind meine Synapsen gerade geprägt? Auf Vanille.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit vielen Büchern.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Vorsicht, Ausstellung, betreten verboten.
Danke sagen möchte ich.
Allen, die mir zuhören.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Mittlerweile schwarz und stark.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Gehen wir gleich in medias res, weil die Liste an abzuarbeitenden Fragen, die wir vorbereitet haben, ist lang. Aber zuerst mal die Einstiegsfrage. Wir haben vorher schon gesagt, das letzte Mal warst du bei uns im März 2022. Was ist oder war denn der beste Kaffee seitdem, den du getrunken hast? Und wann hat sich das in schwarzer Kaffee geändert?
Es ist schwierig zu sagen, was ist der beste Kaffee. Ich bin ja ein Kaffee-Junkie. Ich trinke wahnsinnig viel Kaffee oder ich trinke, sagen wir mal so, seit kurzem trinke ich weniger Kaffee, weil ich die Milch weglasse. Vorher hatte ich viel Cappuccino zu mir genommen Und jetzt ist natürlich der doppelte Espresso nicht mehr Macchiato, sondern schwarz. Und da trinkt man dann automatisch weniger. Dort, wo eine gute Röstung ist, wo ein guter Kaffee mit einer guten Röstung und wo er relativ stark ist, dort ist der Kaffee am besten. Das kann man jetzt wirklich schlecht einteilen. An Tagen wie diesen, wenn es so heiß ist, trinke ich auch Kaffee, aber dann trinke ich den Kaffee auf Eiswürfel. Das geht viel schneller in meine Venen.
Und wie viel doppelte Espressi ist sonst sind so am Tag?
Mit den kleinen sind es circa 25.
Das ist einiges.
Ja, irgendein Suchtpotenzial brauche ich noch. Ich habe ja 22 aufgehört zum Rauchen, war relativ, sagen wir mal so, ich habe mich selber als Berufsraucher bezeichnet. Trink viel weniger, muss man auch sagen, und trinke halt dann nur mehr Kaffee und viel Wasser.
Der Kaffee ein geeignetes Getränk für Wirtshaus?
Natürlich, es ist ein Kaffee. In Italien gehen die Berufstätigen, gehen alle Menschen in ein Stehkaffee hinein und nehmen einen Espresso zu sich. Bei uns ist das noch nicht so weit, aber was uns mit Italien verbindet, ist, dass es manchmal so einen guten Kaffee gibt wie in Italien. Aber die meisten regen sich über unseren Kaffeepreis auf. Und selbst hochgradige Journalisten beschweren sich darüber, dass er in Italien viel billiger ist. Aber das hat andere Gründe, das kapieren selbst Journalisten nicht. Und ich sage dann immer, wenn sie mir auf Twitter irgendeinen Preiszettel herschneuzen, den sie wahrscheinlich in einem Café auf der Autobahn genommen haben und der 1,20 oder 2,20 der Cappuccino kostet, dann sage ich, ja, hast du schon einmal einen Apfelsaftleitungswasser da unten bestellt und bezahlt, der kostet da unten 7,50. Ist ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ich will darüber nicht diskutieren, über Preise, oder wir müssten eine neue Sendung machen, mit Milch und Zucker, weil wir dann, weil wahrscheinlich der alleinige Rekordhalter an Gastdasein in Milch und Zucker.
Als Gastronom oder als Mensch hinter der Bar, wo ist der Unterschied zwischen Kaffee ausschenken und Wein, Bier etc. ausschenken?
Beim Wein oder beim Bier schenken kannst du relativ wenig falsch machen. Du kannst sehr viel falsch machen beim Kaffee. Es kommt auf die Maschine an. Es kommt auf das Wasser an. Also die Härtegrade im Wasser. Es kommt auch auf die richtige Temperatur an. Es kommt darauf an, dass es ein Siebträger ist. Das heißt, ein sogenannter Halbautomat. Es kommt auf die Marke der Maschine an, weil es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du mit dem Auto, mit einem Dacia versuchst, Hunderttausende von Kilometern zu fahren, oder du fährst es mit einem, was weiß ich, früher hat man gesagt, der Mercedes ist unverwüstlich, mit einer Mercedes zu fahren. Bei der Kaffeemaschine hängt es dann auch noch, oder beim Kaffee hängt es dann auch noch von der Kaffeequalität ab. Da gibt es ja unterschiedliche, vor allem die zwei gängigsten, Robusta und Arabica. Dann kommt es auf die Röstung drauf an. Dann kommt es darauf an, wie viel Gramm du hineingibst und wie du ihn servierst. Und ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief, wenn wir oder wenn ich einen Kaffee bekomme, wo das sogenannte Tigermuster, die Creme nicht mehr drauf ist. Das hat nichts mehr damit zu tun, was wir uns unter Kaffee vorstellen.
Ich glaube, es gibt wenig Sachen in Italien, die wo Italiener so viel Wert drauf legen wie Kaffee. Dass der gut ist und dass der richtig sein muss. Ich glaube, das ist in Österreich nicht ganz so. Was glaubst du, ist in Österreich das, was wirklich stimmen muss, damit die Leute glücklich mit ihrem Wirtshaus sind?
Ja, wenn es ums Wirtshaus geht, dann reden wir jetzt praktisch von einer aussterbenden Spezies. Also, Brenda, du bist ja noch privilegiert, weil du in der Stadt wohnst. Ich rede von bei einem Wirtshaus auch von den Wirtshäusern am Land, und die sterben unweigerlich. Die sterben aus verschiedenen Gründen. Das ist der hohe Preis, den wir verlangen müssen. Das sind die hohen Kosten, die wir haben. Es ist die Bürokratie und es ist auch die Teuerung, mit denen die Menschen fertig werden müssen. Also das macht sie selektiver. Ein Wirtshaus, vor allem am Land, braucht eine gewisse Grundumlage. Das heißt, Grundumlage oder Umlauf von Menschen, die kommen und gehen. Und die werden immer weniger. Und wenn ich ein Wirtshaus habe mit einer Küche dazu, dann brauche ich natürlich auch möglichst viele Nicht-Abo-Gäste, das heißt, die zum Mittagstisch für 7,50 Euro kommen, sondern auch die sich auf der Karte was aussuchen, das was zwischen 12 und 24 Euro ungefähr kostet, damit du einen halbwegs Umsatz erzielst, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterkosten ziemlich groß sind. Wir haben nämlich auch die Wirtshäuser, und ich bezeichne mich als wir, weil ich selber ja seit 21 ein Wirtshaus betreibe, eine starke Konkurrenz bekommen, und das sind die Vereinslokale am Land. Und das sind die Tankstellen, Tankstellenhäuser oder Cafés oder wie man sie auch immer nennt. Bei den Vereinslokalen ist es so, dass die auch eine Konkurrenz haben. Das sind zwar die Kellerlokale, aber in den Vereinslokalen herrscht auch kein Pluralismus. Sagen wir mal so, wenn es ein Verein wie die Blasmusikkapelle gibt, dann unterhalten sie sich ja meistens über das Blasmusikspiel. Und der Bürgermeister hat die Hand drauf, und der Bürgermeister kann ob seiner Subventionen entscheiden, was die Blasmusikkapelle tut oder nicht tut oder tun darf oder wen sie wählen müsste. Es war politisch gewollt von der damaligen Bundesregierung unter Kurz mit der damaligen sich selbst zu nennenden Ministerin fürs Ehrenamt, der Frau Köstinger. Und das war wahnsinnig gescheit. Würde es einen Nobelpreis geben für politische Strategie, dann hätten die sich das verdient. Das Wirtshaus an und für sich ist ja vielschichtiger. Und diese Stammtischmetapher, die ich ja schon vor meinem Wiedereintritt, also seit dem Herbst auch schon immer wieder geprägt habe, wir brauchen Wirtshäuser. Wir brauchen Wirtshäuser, weil dort wurde noch zugehört. Was wir verlernt haben in der Corona-Zeit, war das Ausreden lassen und das Zuhören. Und wenn ich wen nicht ausreden lasse und wenn ich wem dann automatisch, weil ich ihn nicht ausreden lasse, nicht mehr zuhöre, grenze ich diese Person automatisch aus. Und das hat uns in dieses politische Dilemma geführt, in dem wir heute sind. Nämlich, dass wir die Extreme, links wie rechts, ausgrenzen und mit diesen Extremen relativ wenig kommunizieren.
Das Wirtshaus, ich lebe zwar in der Stadt, aber die Wirtshäuser sind, also jetzt die, die ich kenne in meiner Umgebung, nicht Lokale, wo ich reingehen würde und zwangsweise über Politik reden würde. Also ich glaube, in der Stadt ist das vielleicht ein bisschen anders.
Man redet ja nicht primär über Politik, man fängt dann erst später darüber an zu reden. Also man kommt über andere Dinge ins Gespräch. Es geht nicht nur um den politischen Stammtisch, es geht ums Zuhören.
Und ist es auch die Rolle, die du siehst, die du als Wirt hast, um das zu moderieren oder zuzuhören und irgendwie die Stimmung, wie sie sein sollte, irgendwie ein bisschen mitnimmst.
Ja, ich sehe gewisse Wirtshäuser noch als Seismographen, was in der Gesellschaft so passiert.
Und warum glaubst du, oder warum sagst du, die Vereinslokale, also das kann man sich ja in der Stadt nicht so vorstellen, weil das gibt es einfach in der Form, glaube ich, nicht so. Was heißt das für dich als Wirt, wenn die Vereinslokale so subventioniert werden und irgendwie der Ort ist, wo die Politik sagt, wie gedacht werden sollte? Was heißt das für dich?
Ja, zum einen heißt es einmal, also ich verstehe da jeden auch, weil der Kunde natürlich auch rechnen muss. Ich gebe ein Beispiel. Im Handel sind die Bierpreise gleich geblieben. Ich habe zwei Lieferanten, die kann ich auch nennen. Das ist zum einen Igel und zum anderen Troma. Für mich als Gastronom sind die Bierpreise um 43% in den letzten 2 Jahren gestiegen. Im Jahr 2022 waren es der Krieg, waren es die Rohstoffpreise und die Energiepreise, die gestiegen sind. Daraufhin, ökonomisch gesehen, weil wir einer Inflation und weil wir der Teuerung hinten nach gehängt sind, mussten natürlich die Kollektivverträge bzw. die Löhne dementsprechend angepasst werden. Und auch bei der Bierfirma mussten die Löhne angepasst werden. Also kamen zuerst auf die 23%, dann noch einmal 20% drauf. Für mich im Einkauf hat sich de facto ein Bier im Einkauf vervielfacht. Aber das Bier im Supermarkt kostet noch immer gleich viel. Warum? Weil es de facto keinen funktionierenden Wettbewerb mehr gibt im österreichischen Handel. Zwei Riesen bestimmen den Markt. Und diese zwei Riesen auf Nachfrage bei meinen zwei Bierfirmen haben bestimmt, dass diese Bierfirmen weiterhin, bei denen ist zwar auch der Bierpreis etwas gestiegen, nicht so dramatisch im Einkauf, aber sie müssen es mit Naturalien stützen. Das heißt, damit der Bierpreis immer wieder noch 97 Cent kostet, die halbe Bier. Das ist mein unmittelbarer Konkurrent, und die Vereinslokale lassen nicht von den Bierfirmen ins Vereinslokal liefern, sondern die kaufen sie jetzt beim Billa oder beim Spar. So einfach ist es. Und da verstehe ich jeden. Und im Vereinslokal ist natürlich das alles ein bisschen selbstständiger. Vereinslokale kannst du dann noch rauchen und so. Und da sitzt man halt einfach zusammen und dann holt man sich selber ein Bier aus dem Kühlschrank und das kostet dann halt einfach nur 1 Euro. Und da verstehe ich jeden, wenn einer 5 Euro trinkt, so der tut 5 Euro und bei mir zahlt er 25 Euro. So. Wenn du das jeden zweiten Tag machst, da kommt dann schon was zusammen. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist einfach schon auch jener eben des politischen Willens, warum und wieso Vereinslokale so wichtig sind. Da gibt es monopolitische Diskussionen. Und der Bürgermeister hat eben da die Hand drauf. In Goldegg haben wir 23 Vereine. Und der größte Verein, die Blasmusikkapelle, die kriegen enorm viel Geld. 40.000 Euro im Jahr. Und dann also alles zusammen und die machen so Festeln und so. Das sind 40.000 Euro und da muss man sich schon fragen, warum das so sein darf. Und bei uns, mein Wirtshaus, Bisaken so, oder Bisaken, nicht? Die Gemeinde kann man nicht Bisaken, aber die Behörden oder die Bürokratie. Und dann geben halt einfach Gasthäuser auf und sagen, ich kann mit dem Wettbewerb nicht mehr mithalten. Meine Lösung dafür wäre, dass die Vereinslokale, du kannst nicht irgendwas zurückdrehen, aber dass es keine Vereinslokale gäbe oder mehr gäbe, dass die Bürgermeister sagen, wenn ihr schon was abhaltet, dann unterstützen wir euch damit, dass ihr in Wirtshäuser geht und wir einen Teil dieser Rechnung übernehmen. Wäre eine sinnvolle, nachhaltige, regionale Förderung. Zum anderen, dass es die Handelsriesen nicht mehr geben darf mit ihren eigenen Restaurants, dass es keine Möbelhäuser mehr geben darf mit ihren eigenen Restaurants, weil dort wird das, was sie dort verschleudern, als Marketingausgabe verbucht. Und das ist mein unmittelbarer Wettbewerb. Und das versteht dann keiner. In absehbarer Zeit wird es wirklich so sein, dass wir sagen, abgekürzt ein Leichenschmaus wahrscheinlich bei der Interspar oder im Vereinslokal oder der Tankstelle sein muss. Also die Zusammenkunft, die Feier, wenn wer verstirbt und die Verabschiedung von uns. Ob die dann so ein Gulasch können oder ob man dann eventuell ein Convenience-Toasterl mit Ketchup und Mayo kriegt, sei dann dahingestellt. Ist dann nicht mehr mein Problem. Aber wehe, es kommt wer drauf und sagt, mal schaut, dass es jetzt keine Wirtshäuser mehr gibt, es gibt nur mehr Vereinslokale. Der hat das alles missachtet, was wir jetzt schon seit Jahren sagen.
Die Diskussion, die es in Amerika, oder jetzt, ja, Amerika ist ein bisschen breit gefasst, aber halt in meinem Umfeld, das ich so mitbekomme, in Kalifornien gibt, ist diese ganze Trinkgeldkultur. Und mich würde interessieren, wie das in Österreich ausschaut oder wie das, wie deine Sicht als Gastronom drauf ist. Dass es halt mittlerweile schon ein Faktor ist, wenn du essen gehst, denkst, okay, das wird so und so viel kosten, aber ohne Tipp. Und das mittlerweile halt überall. Du kriegst immer gleich den Bildschirm hingedreht, wie viel Tipp willst du geben, auch wenn du jetzt nur einen Coffee to go, der innerhalb von 5 Minuten nicht einmal fertig ist. Oder wo sie einfach nur einen Muffin rausnehmen und dir hinstellen. Das ist eine Diskussion, die ich halt so mitbekomme. Wie siehst du das mit dieser Trinkgeldgeschichte? Ist das, glaubst du, auch ein Faktor, der vielleicht irgendwann einmal in Österreich ankommt, dass man sagt, na, das ist so, wenn man jetzt auch noch so wahnsinnig viel Trinkgeld geben muss, was jetzt nicht heißen soll, dass kein Trinkgeld gebe, ich gebe immer sehr viel Trinkgeld.
Also von Amerika und vor allem von New York, ich kann mich erinnern, wie ich 2008 in New York war mit meinem Freund, weil wir dort eine Promotion-Tour unternommen haben für das Mozart-Jahr in Salzburg, in ein Restaurant gegangen sind, wo es uns wahnsinnig gut gefallen hat, wo wir außerordentlich 2 Flaschen Wein getrunken haben, was schon fast kein Amerikaner mehr gemacht hat. Auch gut gegessen haben, 3 Gänge, und am Ende des Tages haben wir die Rechnung bezahlt und wir haben nur 15% an Tipp gegeben. Wir sind praktisch mit nasse Fetzen ausgejagt worden, beschimpft worden, und wie so kleine schlimme Buben mit dem Kopf gesenkt sind wir aus dem Haus gegangen. Das war ein Fehler und der wird mir immer noch in Erinnerung bleiben. Wir müssen aber sagen, in Amerika ist es ganz anders wie in Österreich. Also Trinkgeld ja, auf freiwilliger Basis, hängt immer wieder von der Leistung der Mitarbeiter ab und der Küche ab. Es ist halt, dort ist das Trinkgeld ein Teil des Verdienstes jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei uns werden ganz andere Löhne bezahlt. In Amerika sind ja die Löhne für jene, die im Tourismus, in der Gastronomie arbeiten, viel geringer. auch unterm Strich geringer. Bei uns sind sie brutto viel, 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 viel mehr und netto bleibt eben weniger über, aber trotzdem noch mehr wie in Amerika. Und in Amerika leben die im Service tätigen und die in der Küche hauptsächlich vom Tipp. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die in Österreich ist noch einmal eben freiwillig und ich bin auch ein Trinkgeldgeber. Aber ich merke, dass in unserer Branche im Tourismus nicht so schnell mit den Löhnen nachkommen, wie sich das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wünschen. Und daher ist Tipp auch ein Bestandteil und der wird in der Regel nicht mehr, sondern umkämpfter. Und das ist ein Faktum, das wir lösen müssen. Ich bin gegen, was in Österreich schon jetzt manchmal diskutiert wird, gegen eine Service Charge. Und ich bin aber auch dagegen, dass Kolleginnen und Kollegen bei Lohnverhandlungen mit Mitarbeitern, also individuell, immer sagen, Trinkgeld kriegst so und so viel. Das ist kein Lohnbestandteil. Das hängt von der Freundlichkeit, von der Perfektion, von dem Geschick. Ich würde nicht sagen Geschick, weil sie ums Haxl gehauen werden, sondern es gehört immer ein bisschen Schmäh dazu. Es gehört immer ein bisschen Freundlichkeit dazu. Von dem Ganzen, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Und ja, es ist halt einmal so. Aber ich will mich auf die Trinkgelddiskussion gar nicht einlassen. Wir haben ein neues Kartensystem beziehungsweise einen neuen Kartenterminal, ein neues Kassensystem in Salzburg und in anderen Betrieben und da rechnet das Gerät auch sofort aus. Also wenn die Mitarbeiter dann Tipp machen, weil mit Karten bezahlt und ich weiß, was meine Mitarbeiter mit Karten machen, das ist wirklich nicht schlecht. Und ich würde es nicht sagen, wie viel, weil das ist auch ein Datenthema, aber mir geht es da wirklich auch darum, dass sie sagen, bei mir verdienen sie wirklich sehr gut Trinkgeld und ich will das jetzt nicht auch weiter thematisieren, indem dass ich sage, eine Service Charge muss her. Und in der Regel wird aber weniger gegeben, wenn man mit Kreditkarten zahlt. Vor allem am wenigsten wird dann gegeben, wenn es kontaktlos ist.
Das vorher schon erzählt, ich habe gerade zwei Podcasts mit dir gehört und ich habe das sehr spannend gefunden, dir zuzuhören über deinen Sinn für Gerechtigkeit und dass du ein Gerechtigkeitsfanatiker bist. Und wenn man dir jetzt so zuhört, wie das Wirtshaussterben am Land, wie das eigentlich vorprogrammiert ist und wie die Situation ist und dass wahrscheinlich wir als Konsumenten, und da nehme ich jetzt mich auch nicht so aus manchmal, immer eigentlich nur alles billig und schnell und einfach haben will. Was sagt der Gerechtigkeitsfanatiker in dir dazu? Was muss man auch als Gast vielleicht ein bisschen mehr sehen, um das zu verstehen, warum wird das ein wichtiger Bestandteil für die Gesellschaft ist?
Ein Wirtshaus ist Kommunikationszentrum. Ein Wirtshaus ist ein Zentrum, wo Ausgrenzung nicht stattfindet. Ein Wirtshaus ist für alle soziale Schichten da. Ein Wirtshaus ist dann da, wenn die anderen Freizeit haben. Ein Wirtshaus tut sein Bestmögliches, um für die Menschen da zu sein. Und ein Wirtshaus hat noch keinen reich gemacht. Und würde es wen reich machen? Dann würden es wahnsinnig viele machen. Ich glaube, das ist einer der Grundsätze. Man verkennt, ein Wirtshaus wird auch sofort als erstes bestraft vom Konsumenten. Entweder man geht nicht mehr hin, weil die Leistung nicht mehr passt, oder man geht nicht mehr hin, weil die Preise zu stark angezogen sind. Ein Wirtshaus befindet sich immer auf der Kante des Messers. Und wir müssen. Und ich habe dieses Bierthema vorhin gerade erzählt. Wir müssen 5,30 € für die halbe Bier verlangen, weil die Arbeitskosten so hoch sind. Und wir müssen irgendwann einmal zusperren, auch wenn der letzte oder die letzten zwei Freunde oder Freundinnen noch wahnsinnig gerne über ihre Ehepartner austauschen würden und wahnsinnig viel zu reden hätten. Aber ein Wirtshaus muss aufgrund der hohen Arbeitskosten irgendwann einmal zusperren. Das ist kein Jammern. Das hat da relativ wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Ich will einfach nur das Verständnis dafür haben. Das Verständnis, wir hören seit einem Jahrzehnt von der kommunalen Politik, von der Landespolitik, ach, wie Wirtshäuser doch wichtig sind für die Dorfstruktur, für die Kirchgänger, die immer weniger werden, aber trotzdem danach oder gerade anstatt des ins Wirtshaus gehen, weil sie zu Hause glauben, der Ehemann geht in die Kirche, dabei sitzt er beim Wirten. Die werden auch immer weniger, weil sie älter werden und junge kommen keine nach, aber ich will keine, diese Plattitüden, ach, so wichtig und so. Denen ist wichtig, dass es Vereinslokale gibt. Aber im Endeffekt versucht dann jeder Wirt zu überleben. Und da versucht er, Gerechtigkeit zu erlangen im Verständnis. Im Verständnis dafür, warum sein Bierpreis nicht 1 Euro ist, so wie im Handel, der kostet zwar 97 Cent oder im Vereinslokal, sondern 5,30 Euro. Und das hat was damit zu tun, dass das Bier gekühlt ist, dass das Bier mit der Schankanlage, die man ja auch als Unternehmer kaufen muss, gekauft werden muss, gezapft werden muss. Die Schankanlage muss zwar einmal im Monat gereinigt werden, kostet auch Geld. Das Glas kostet Geld, die Toilette kostet Geld, die Reinigung der Toilette kostet Geld, der Tisch und der Sessel, vielleicht das Tischtuch kostet Geld und vor allem der Mitarbeiter, der serviert, der es wegbringt, der dann auch das Gladl poliert. Das kostet auch Geld und das ist der Unterschied. Und das ist vielleicht das, was ich den Menschen mitgeben will. Überlegt euch einmal, wie eine Welt ausschaut ohne Wirtshaus. Das ist genau das Gleiche, wie es keinen Bäcker mehr gibt, wie es keinen Metzger mehr gibt, wie es keinen Schneider um die Ecke mehr gibt, keinen Schuster mehr, wo man einfach so hingehen kann und sich den Schuh reparieren. Man schmeißt weg und genauso schmeißt jetzt die Politik die Wirtshäuser weg.
Darf ich eine sehr harte These mal aufstellen? Weil du sagst, niemand wird reich mit einem Wirtshaus, kann man vielleicht die These aufstellen, dass die einzigen, die reich werden, davon der Staat ist?
Na, so viel
Okay.
Umsatz machen sie nicht mehr. Wirtshäuser waren nur überlebensfähig, wenn sie was schwarz machen kann. Das ist eine These von mir. Aber das Schwarzgeld haben sie nicht eingesteckt, sondern mit dem Schwarzgeld haben sie die Aushilfen zahlen können, die sich was dazu verdienen wollten oder mussten. Pensionisten, die nie und nimmer in der Pension sie noch einmal dazu arbeiten lassen, weil sonst würden sie so viel verdienen, verlieren, weil sie doppelt versichert sein müssen. Weil sie jetzt als Pensionisten zwar eh versichert sind und Pension auch kriegen, aber warum sind es nochmal Pensionsversicherung dazu zahlen? Weil junge Menschen, die damals nur in der Wohnbauförderung drinnen waren, eine Wohnbauförderung bezogen haben und nicht mehr dazu verdienen würden, weil sonst wären sie aus der Wohnbauförderung gefallen, lauter so Inaktivitätsfallen. Natürlich auch der Wirt, der nie von einem Unternehmerlohn gelebt hat, weil auszahlen konnte er sich nie was von seinem Wirtshaus, sondern er hat einfach von dem bisschen Schwarzgeld gelebt. Und diese Generation gibt es nicht mehr. Und diese Selbstgeißelung, dass du dann mitsaufst und mittust, die gibt's ja nicht mehr. Und drum, jene, die in Wien oder in irgendeiner anderen Stadt wohnen, geht's zum Wirten. Der braucht euch einmal in der Woche. In ein feines Restaurant wird zu meinem Freund Lucky im Ratz oder Ratz und Sohn oder zum Konstantin Filippo geht man einmal im Jahr. Es hat einen ganz anderen Preis. Da zahlt man gern für ein super feines, großartiges, was weiß ich, wie viel Gänge-Menü, 300 Euro. Aber der Wirt braucht die 30 Euro am Ende. Und das meine ich damit, dass die Mitte wegbricht. Es wird dann all along, so wie in Kalifornien, wahrscheinlich nur mehr Drive-ins geben. Aber ich habe noch kein Auto gesehen, wo ich danach aufs Häusl gehen habe können. Und mich kotzt das an im Auto, wenn einer, mir hat das früher schon wahnsinnig gestört, wenn neben mir einer gesessen ist und der hat seine Cola-Dosen aufgemacht und eine Leberkäse gegessen, dann habe ich gleich bei der nächsten Kurve rausgestellt wieder. Und dann habe ich gesagt, jetzt isst fertig, trinkst aus und dann lass mich in Ruhe, weil sonst stinkt mein ganzes Auto. Ich bin kein Pedant. Und genauso ist es jetzt, wenn einer neben mir einen Burger aufmacht und dann vielleicht nur die Pommes frites am Boden verstrahlt. Das ist nicht meine Art von Kultur. Zu mir gehört zur Wirtshauskultur ein Tisch dazu. Und der Sessel. Und dieser Tisch ist die Kreidetafel, die Kommunikationsplattform für uns alle.
Hat es auch vielleicht damit zu tun, dass wir als Gesellschaft Essen und gutes Essen und qualitativ hochwertiges Essen eigentlich nicht mehr zu schätzen wissen?
Das ist völlig richtig. Ich werde verglichen. In Goldegg oder in Gastein oder so werde ich verglichen mit dem XXL Möbelhaus Lutz Paradeangebot eines Wiener Schnitzels um 3,50 € oder lass es 4,50 € sein, das Cordon Bleu. Das in ein Schweinefleisch ist oder vielleicht noch eine Pute aus Moldawien, dort tiefgekühlt schon paniert, über Polen angeliefert wird, damit es europäisches Fleisch ist und beim XXL-Lutz nur mehr in die Fritte geschmissen wird. Und gleichzeitig der gleiche Mensch, der gleiche Kunde regt sie bei mir auf, weil ich sozusagen keine Herkunftskennzeichnung auf meine Karte schreibe. Hier misst man mit unterschiedlichen Maßstäben. Und das sind die Vorläufer dessen, dass wir keine Regionalität mehr leben können, dass wir voll industrialisiert werden und wir auf Gesundheit, Regionalität und Nachhaltigkeit überhaupt nicht setzen. Und da ist die Politik verantwortlich. Da ist die Politik im Ersten verantwortlich für die Raumordnung. Sie erlaubt nämlich, das sind die Bürgermeister und das ist das Land, sie erlauben diese Beton-Lego-Blöcke in den Speckgürteln, an den Ortsrändern, für die riesengroßen Möbelhäuser, darum gibt es ja immer weniger Tischler, nur nebenbei, wo du dann hineinmarschierst, dir ein Cordon Bleu gönnst um 3 Euro, 4,50 € und dann dir einen Polster von Kinderhand aus Bangladesch kaufst. Das ist die Raumordnung. Also wie gesagt, das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist die Landwirtschaft. Die Landwirtschaftspolitik, die nur auf Masse setzt, auf Agrarflächen und nicht auf Lebensflächen wie in den Bergen. Und das ist auch die Verantwortung in der Politik, was die Besteuerung dessen betrifft. Also das heißt der Finanzminister. So, meine Gegner habe ich ausgemacht. Was tue ich jetzt dagegen? Ich kann nur mit einer Spezialisierung dagegen aufwarten und dass ich möglichst hart und energisch dagegen antrete und versuche, das Ganze zu sensibilisieren.
Passt jetzt genau die zweite große mit Milch- und Zuckerfrage rein, und zwar, was kann man von dir lernen? Und das ist immer so der Moment, wo ich ganz gern sage, was ich glaube, was man von dir lernen kann.
Ja?
Und zwar, ich glaube, von dir kann man lernen, wirklich zu sagen, was man nicht denkt und für seine Anliegen auch einzutreten. Weil das gehört ja auch dazu, bei all diesen Themen, die du schon angesprochen hast, ob es jetzt ist die Förderung von Vereinslokalen oder die Flächenwidmung oder auch, wie man umgeht mit Wirten. Wenn niemand was sagt, dann wird sich auch nichts ändern. Das ist so meine Sicht, jetzt mal kurz gefasst. Was ist deine Sicht, was man von dir lernen kann? Ah ja, und Kochen kann man von dir lernen.
Zuhören. Ich muss das Zuhören selber erst lernen. Zuhören und ausreden lassen. Ich habe, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, es liegt es schon hinter mir. Ich habe bald, sehr bald, in der Josefstadt eine Matinee mit dem André Heller. Wir beide setzen uns auf die Bühne und lassen ausreden. Oder das läuft unter dem Motto Ausreden. Ausreden lassen, das kann man gut lernen. Das muss man lernen. Aber ansonsten, man lernt überall was. Wenn man mit offenen Augen, selbst in der Küche lernt man was. In jeder Küche lernt man was. Das Einzige, was eher legitim ist, mit den Augen stehlen, sehen, wie machen die das und versuchen, das anders zu machen. Und genauso lernt man bei jedem Gespräch, was das einem nicht langweilt. Man lernt immer sehr viel. Ich glaube, wir vergessen oft, was uns Gespräche, Kommunikation vor allem Gespräche bringen. Und nicht nur 240 Zeichen, die man setzen darf. In dem Fall Twitter oder X. Das erste Mal übrigens, dass ich X sage. Ich sage immer noch Twitter.
Ist auch ein komisches Wort, das kann ich keiner aussprechen.
Ein weißer Buchstabe.
Was macht schon Sinn?
Zum Beispiel in einem Podcast miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen, das macht sehr viel Sinn.
Ja, was macht schon Sinn bei Twitter? Viele, die so mit mir jetzt schon über 10 Jahre bei Twitter dabei sind, haben sich schon, oder waren, haben sich schon abgewandt, weil sie es nicht mehr aushalten. Ich bin halt noch immer dabei, um gewisse Strömungen, politische Strömungen zu beobachten, manche zu kommentieren und dagegen zu halten.
Ist das nicht frustrierend, wenn man selber eigentlich relativ viel dazulernt oder reflektiert und dann aber bei anderen Menschen merkt, da geht nichts weiter, da wird weder dazugelernt noch reflektiert?
Mich frustriert das. Da habe ich eine andere Prioritätensetzung beim Frust. Das kann ich nicht so einteilen. Na, jeder von uns, zum Beispiel, wenn man es jetzt wieder politisch denkt, und auch ein Wirtshaus ist ein politisches Zentrum, jeder von uns kann einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Jeder. Wir können zur Wahl gehen. Das ist schon ein Beitrag. Nämlich der beste Beitrag, dass wir den anderen nicht die Stimme überlassen, auch wenn wir uns für die Mehrheit entscheiden, aber wir gehen zur Wahl. Das ist so ein riesengroßer Beitrag, der nicht wehtut, ein Kreuzerl irgendwo zu machen. Das ist ein großer Beitrag. Die anderen können den Beitrag auch dazu setzen und dann das draufsetzen und mit jenen wieder kommunizieren, die sie schon einmal ausgeschlossen haben, wo gesagt haben, der ist ein Aluhutträger oder der Impfverweigerer oder das ist einer der oder eine, die Russen verstehen, aber die Ukrainer nicht. Oder ein Veganer oder Vegetarierin, was weiß ich. Es gibt ja überall so immer mehr Hass und Ausgrenzung, das früher überhaupt nicht so der Fall war. Warum war es nicht der Fall? Weil wir ganz anders kommuniziert haben. Damals gab es noch Telefonanschlüsse und Briefverkehr. Gab es noch nicht einmal Fax. Wir hatten Zeit zu reflektieren. Diese Reflexionszeit, die ist uns nicht mehr gegeben.
Etwas, was du gern machst, dich mit Menschen zu unterhalten, die vielleicht auch ganz offen nicht deiner Meinung sind?
Es gehört zu meinem Job dazu. Wenn du mich fragst, was du gern machst, würdest du mich fragen, hast du es? Nein, ich hasse es nicht. Aber gern mögen tue ich auch lieber was anderes.
Ist das nicht eine der großen Herausforderungen dann, das trotzdem zu tun zu müssen, sich mit Menschen zu unterhalten, wo man sagt, eigentlich, wir kommen jetzt inhaltlich nicht ganz zusammen, aber das gehört jetzt dazu?
Das ist eine Herausforderung, das gehört zum Diskurs dazu. Aber gern machen muss man alles ungefähr, wenn man was ernst meint, muss man irgendeine Passion dafür entwickelt haben.
Und was machst du dann richtig gerne? Was ist so in deinem Alltag als Wirt und als Gastgeber, was ist so das, was du wirklich gerne machst?
Allein sein.
Ist jetzt nicht so zielführend für ein Lokal, glaube ich.
Nee, im Lokal ja nicht. Wir reden ja nicht nur vom Lokal, sondern wir reden ja von dem, was ich wirklich gern mache. Allein sein und lesen, mit Büchern mich umgeben. Nicht nur, dass sie rundherum in der Bibliothek sind, sondern dass ich auch lese, Zeitung. Ich bin ein haptischer Typ. Bin kein digitaler, elektronischer Typ. Manchmal ist Alleinsein auch gut, dass man beim Fenster hinausschaut und vor sich hin sinnlos mit Begeisterung. Selbstgespräche führen. Früher habe ich immer geglaubt, die haben bei einem Clasher, die Selbstgespräche führen. Dabei habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass es ganz extrem wichtig ist für die Psyche.
Da muss man halt auch sagen, und das sage ich jetzt, weil ich schon bei dir in Goldeck war, ist die Umgebung in Goldeck natürlich auch sehr gut geeignet dafür, aus dem Fenster zu schauen, weil es halt wirklich schön ist bei euch. Das hilft halt sicher auch.
Ja, ich glaube, in Wien, wenn ich aus einem Hotelzimmer oder irgendwo rausschaue oder aus einem Zimmer oder aus dem Fenster im Büro, dann schaue ich gegenüber auf das Haus und kann genauso vor mich hin sinnlosen. Also da verschwimmt das irgendwie. Ja, stimmt schon. Die Natur und so, die tut schon ihr eigenes dazu.
Ich stelle mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage. Was bringt dich zum Lachen?
Kabarett, Komik, Streiche, ja, Freunde. Das sind so die vier, fünf Parameter, die man dazu braucht.
Ich habe in einem Podcast über dich gelernt, dass du ein begnadeter Telefonstreichermensch warst.
Das war ich früher, ja. Da war ich ein Profi, praktisch. Ich war ein Profi, aber die digitale Welt hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil jetzt fällt schon auf, wenn wer bei mir anonym anruft. Ja, das gibt's nicht mehr, muss man sagen. Aber denke ich noch jetzt an einen oder anderen Streich darüber nach. Das waren schon extrem schöne Zeiten. Lustige Zeiten. Jetzt macht man andere Geschichten.
Ja, und das war meine ein bisschen Überleitung zu einer Frage, nämlich, du hast auch ein großes Herz für Kunst und Kultur. Wäre das vielleicht auch eine Bühne für dich, so eine Kabarettbühne und dort irgendwie den Grand oder die Themen, die du hast in der Gastronomie und im Tourismus, auch dort zu verarbeiten? Also die Bühne, die du jetzt hast im Wirtshaus und in der Politik, wäre auch die Kabarettbühne eine Bühne für dich?
Dazu fehlt mir der Intellekt. Dazu fehlt mir dieses Gen, wie es der Nira Warani hat oder der Thomas Maurer. Die schreiben ja ihre Stücke auch noch selber. Also das ist ja wirklich genial. Was ich wirklich kann, ist nachmachen, beobachten, Menschen beobachten. Ich kann sie heute noch gut imitieren, aber das mache ich nicht. Aber das ist kein Bühnenstück.
Wenn du die politische Bühne und die Gasthausbühne tauschen würdest für eine andere Kunstbühne, welche wäre es? Wäre es Theater vielleicht? Glaubst du, wär das eine Bühne für dich?
Meine Bühne ist die politische. Meine Bühne ist die vertreterische. Meine Bühne ist die Interessen für Kunst und Kultur zu vertreten. Es ist, braucht auch so, wenn der nicht aus dieser Branche kommt, der vielleicht ein Faible oder eine Passion dafür hat, aber der weiß, wo sind die Stellschrauben zu drehen und wie sind sie umzusetzen.
Wenn du jetzt an die, mein, die Folge kommt, also jetzt nicht auswendig, relativ bald noch vor der Nationalratswahl raus, wenn du jetzt auf die Wahl und auf die Zeit nach der Wahl blickst, ist das eher mit lachendem oder weinendem Auge?
Eher mit Lachendem. Also, ich kann natürlich jetzt schon die Hände in den Schoß legen und sagen, es ist alles scheiße, aber ich kann alles auch als Chance empfinden und daher ein lachendes Auge. Ein freudiges Auge.
Ich glaube, wenn man in Österreich in die Politik geht und ich das, wenn man die zuhört, merkt man das auch, hat man ein Anliegen und man brennt für etwas, man will was verändern. Was ist so, glaubst du, das größte Anliegen, was du hast, was du verändern willst?
Mein größtes Anliegen ist wirklich, dass ich will, dass meine Mitarbeiter 10% netto mehr verdienen. Das würde vieles erleichtern. Das würde das erleichtern, dass sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Österreich steuerpflichtig sind, eine höhere Kaufkraft haben. Das würde heißen, dass sie mit dieser erhöhten Kaufkraft die Konjunktur wieder antreiben. Das würde heißen, dass sie auch zufriedener sind.
Jetzt würden ja böse Zungen sagen, dass diese Forderung, dass 10% mehr netto vom Brutto bleibt, am Ende nur den Arbeitgebern was bringt, dass es nicht weitergegeben wird.
Es hilft nie den Arbeitgebern, es hilft immer den Arbeitnehmern, weil wenn es brutto gleich bleibt, hilft es den Arbeitgebern nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sich die Arbeitnehmervertreterinnen immer dagegen wehren. Deren Ziel muss, deren gemeinsames Ziel muss ja sein, dass wir die Mitarbeiter dafür belohnen, dass sie arbeiten gehen. Deren Ziel muss es ja sein, dass wenn ich einen Feiertagszuschlag zahle und ich zahle diesen Feiertagszuschlag gerne, dass der auch 100% kriegt und nicht dass er nur 48% davon kriegt. Wir leben im 21. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert, die Arbeitswelten sind anders als die im 20. Jahrhundert. Verstehst? Und das meine ich damit. Bleibt der Mensch noch aufgrund höherer Angebote immer weniger? Da muss ich eben schauen, dass er immer gleich viel bleiben und er hat dadurch keinen Nachteil. Mein politisch, mein größtes Ziel ist, das durchzusetzen und nicht, dass die dass das alles gekürzt wird, dass die Mitarbeiter draufzahlen oder dass das in dem sogenannten unter Anführungszeichen System gekürzt wird, sondern mein Ziel ist, dass wir diese 12 Milliarden, die dafür nötig sind, bei den Landeshauptleuten in den Ländern holen. Dort wird das Geld verschissen. Und erstaunlicherweise kommen die so leicht und gut davon. Keiner diskutiert darüber.
Aber ist es nicht auch ein Großteil das Problem, dass in Österreich, wenn man über Veränderung spricht, dass die meisten sagen, ja, änder mal lieber nichts, weil sonst wird es vielleicht schlechter. Dass das so auch
Ja.
so ein bisschen eine Haltung ist.
Ja, das kann natürlich sein. Darum sagt jeder, wir kriegen eh nie Reformen durch.
Und werden wir es durchkriegen?
Ich habe eine Wunschposition. Sollten die NEOS in die Verhandlungen kommen und es würde am Ende des Tages über Posten kommen. Und das ist der einzige Posten, über den ich wirklich heftig diskutiere, weil es ihn jetzt noch nicht gibt. Ich wäre wahnsinnig gern, ich muss nicht einmal Minister sein, ich wäre wahnsinnig gern im Bundeskanzleramt der Zuständige, der mit den Landeshauptleuten verhandeln muss. Und das hat deswegen einen Charme, weil die NEOS die einzigen sind, die nicht von den Landeshauptleuten abhängig sind. Jeder rote, jeder schwarze Politiker ist von den schwarzen oder roten Landeshauptleuten abhängig, weil sie die Stimmen bringen. Ist lustig, ja?
Wenn wir 5 Jahre in die Zukunft schauen und zurück schon auf das heutige, auf das Jahr 2024 und du warst 5 Jahre Staatssekretär für Landeshauptleute oder wie man auch immer den Posten nennen mag, was hat sich verändert in den 5 Jahren?
Es braucht 10 Jahre, um die großen Reformen umzusetzen. Einmal eine Dekade. Wir müssen einmal uns davon entfernen, dass wir immer nur in Legislaturperioden denken, sondern wir haben so viele Reformen anzugehen, was Pensionen betrifft, was Bildung und Gesundheit betrifft, und das sind die drei Kernpunkte. Dann brauchen die eine gewisse Vorlaufzeit, um sie in Angriff zu nehmen, um sie zu lokalisieren, in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Aber wenn ich 5 Jahre hätte, das wäre dann schon, dass wir diese 12 Milliarden eingespart haben und diese 12 Milliarden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben können. Nämlich nächstes Jahr schon. Und das würde mir in Pump gehen, ja.
Erwähnt sie in dem Zusammenhang öfters die Geschichte, dass es in einem Bundesland eine Stelle gibt für Kreisverkehrskunst. Wird es die unter dir als Staatssekretär noch geben?
Das ist dann die Ermessenssache des Landes, ob sie dafür dann noch Geld ausgeben können. Das ist die Ermessenssache des Landes, wenn sie es irgendwo einsparen können. Fakt ist, dass die Länder viel zu viel Geld haben, weil sie einen Feudalismus leben, weil sie sich selber nicht mehr spüren, was es heißt, wirklich Geld zu verdienen. Und Geld auch dementsprechend einzunehmen, dass sie dann auch ausgeben können, wie es in einem Haushalt so ist. Halt.
Wenn ich das so aus persönlicher Sicht einen Wunsch an dich als Staatssekretär der Zukunft richten darf, vielleicht kannst du auf dieser Liste, vielleicht kannst du auch Staatssekretär werden, nicht nur für Landeshauptleute, sondern auch für Bezirksvorsteher zum Beispiel.
Gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde jetzt nicht die einzelnen Bezirke in Wien beleidigen. Ich will auch die nicht amtsführenden Stadträte doch einmal ansprechen. Also es gibt schon einiges, das besprochen werden kann, wo Geld hinausgeschmissen wird. Und nicht böse sein. Aber wir haben auch in Wien eine Ebene zu viel. Und wir haben in den Ländern eine Ebene zu viel. Allein das, wenn wir nicht gegen die Wand fahren wollen, möchten, wer würde schon, dann müssen wir jetzt ansetzen. Aber du hast völlig recht.
Weil ich ärgere mich jedes Jahr darüber, dass unser Herr Bezirksvorsteher einen hohen fünfstelligen Betrag dafür ausgibt, dass die katholische Kirche einen Christkindlmarkt macht. Und ich denke mir immer, ich finde das wahnsinnig unfair, weil die kriegen dafür Geld, dass sie dann Hütten vermieten an Leute, die Glühwein ausschenken. Aber alle Wirten in der Umgebung kriegen kein Geld dafür, dass sie aufsperren.
Richtig.
Und ich finde dafür dann noch der katholischen Kirche als Institution einen hohen fünfstelligen Betrag zu geben, finde ich einfach Geld verschleudern.
Ja, ist die einen, bei den einen ist die Kirche, bei den anderen ist der Eislaufverein oder die Feuerwehr. Warum gibt es so Kirchtage, wo die Musik spielt, wo jeder dann im Dirndl aufkreuzt und der Verein darf 600 Fassl Bier steuerfrei verkaufen? Warum ist das so? Also? Eine berechtigte Frage, oder nicht?
Ja, total.
Es hat jetzt nichts mit der Kirche zu tun. Nicht, weil ich bin aus der Kirche aus. Ich bin immer in der Kirche dabei, aber es ist ja nicht nur das Kirchenthema, es sind verschiedene so Vereine, wir haben ein ausgeprägtes Vereinswesen in Österreich. Und über das müssen wir mal, ein zu ausgeprägtes Vereinswesen, und über das müssen wir mal reden.
Total. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich mir schon länger stelle, ob ich diese dumme Frage dir stellen darf, aber ich werde sie dir einfach stellen.
Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt überhaupt das bitte nicht. Sag das nicht.
Danke, aber es ist, weil du gesagt hast, der Bierpreis, dass die Vereine das um 1 Euro im Billa kaufen und dann verkaufen und du musst das wo immer, bei welcher Firma kaufen und das kostet dann 5,30 Euro. Die Frage, die ich mir seitdem stelle, ist, warum kannst das du nicht im Billa kaufen und verkaufen?
Könnte schon. Es ist halt gerade Fassl, der Billa hat kein Fassl. Ich könnte schon, aber das ist nicht steppert. Ist mal echt steppert.
Aber mir fallen in solchen Fragen immer auf, dass ich glaube, wenn du nur konsumierst in einem Gasthaus oder in der Gastronomie, was immer, oder im Tourismus, dass du solche Fragen nicht verstehst. Weil du denkst, dann gehst du doch zum Biller. Also das ist halt so eine einfache Antwort auf eine nicht gestellte Frage eigentlich.
Ja, es gibt schon verschiedene Punkte, über die man reden muss, die man ansprechen muss, aber man sollte ja jetzt nicht, weil eines muss ich ja jetzt sagen, weißt du, was das nächste ist, wenn ich beim Billa ganze Paletten voll Bier kaufe, weißt du, was dann hast? Ah, der Schellhahn macht was schwarz.
Na, okay.
Kommt ihr dann als nächstes?
Wenn man dir so zuhört, ist der Traumberuf in der Gastronomie nicht so da.
Ich führe einen Beruf aus, das ist einmal mein Traumberuf war. Ich bin jetzt in einem Alter, wo es auch schon mit der Leistungskurve bergab geht. Aber ich weiß jetzt gar nicht, mein Traumberuf ist nie in Erfüllung gegangen, Hubschrauberpilot zu sein. Also rückblickend muss ich sagen, wollte immer was anderes, das habe ich nicht vermocht, weil ich vielleicht zu träge dafür war, es nicht so gewollt habe. Aber Traumberufe gibt es immer. Es gibt aber, der wichtigste Traumberuf ist der, oder das ist mein Traum, nie stehen zu bleiben. Und das vollziehe ich und führe ich auch aus. Sondern sich immer weiterzuentwickeln und immer weiter was Neues zu machen.
Ich würde sagen, für heute waren das sehr schöne Schlussworte und wir sind damit am Ende angelangt. Gibt es da noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Vielleicht auch, wo sie dich finden, wo sie nochmal deine Ideen genauer anschauen, nachlesen können?
Nachlesen, nachhören. hört mich aus Milch und Zucker und stellt Fragen bei mir auf Instagram oder so. Ich beantworte jede Frage selber. Habe zwar wahnsinnig viele Follower, aber merke, dass das Zuhören und Antwort geben und auch kommunizieren extrem wichtig ist, dass wir einfach in eine bessere Zukunft gehen.
Dann bleibt es mir noch wieder mal Danke zu sagen an unseren Stammgast und an den Einblick in das Leben in der Gastronomie und auf was wir als Besucherinnen von Wirtshäusern vielleicht mehr schauen sollten und dass wir hingehen sollten vor allem. Ich glaube, das ist ein guter Appell. Und natürlich, wenn man in Salzburg ist, sollte man auf jeden Fall nach Goldeck fahren, weil es ist wahnsinnig toll bei dir und bei euch. Und ich wollte mich auch bedanken dafür, dass es wirklich immer wahnsinnig toll ist, mit dir zu sprechen und dass es wirklich so ist, dass man auf Instagram dir schreiben kann und du antwortest. Und das finde ich wirklich besonders bei der Menge an Menschen, die dir folgen und die dir zuhören.
Das ist sehr schön gesagt. Mich freut es immer wieder mit euch beiden zu reden. Und ich bin ja so ein geliebter oder ich liebe Podcasts. Ich bin aufgrund meines vielen Daseins im Auto ein Podcast-Junkie und ihr seid wirklich ein Podcast der ersten Stunde, den ich auch immer wieder wahnsinnig gerne höre. Danke dafür.
Vielen Dank und auch danke dafür, dass du mit Milch und Zucker ein bisschen mitgegründet hast. Und wer alle anderen deiner Folgen, nämlich vier in Folge, die schon mit dir bei uns gibt, hören möchte, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen, wie auch alle anderen Folgen und auf www.mitmichundzucker.at.